Amen. Lob den Herrn für die Gemeinschaft. Und die Konferenz bis jetzt? Bisschen leiser. Als ich gehört habe, dass die Last der Konferenz Zion ist, war ich sehr froh darüber. Für mich selbst ist es ein sehr wunderbares Thema. Ich bin in den christlichen Denominationen aufgewachsen. Und ich habe immer gemerkt, dass irgendwas fehlt. Das waren zwar nette Leute, eine gute Lehre manchmal und so weiter, aber manchmal hat etwas gefehlt. Und als ich zuerst die Gemeinde geschmeckt habe, habe ich gemerkt, da ist etwas anders, etwas attraktiv. Obwohl ich es nicht ganz verstanden habe, aber ich habe etwas geschmeckt. Und letztlich hat der Herr meine Augen geöffnet zu sehen, dass es nicht nur darum geht, wo wir uns versammeln, sondern wo seine Wohnung und sein Reich ist. Und es gibt einen Plan, den der Herr hat. Geht nicht nur darum, dass der Herr uns bei Problemen hilft, sondern er hat einen Plan mit uns. Und es geht nicht darum, was ich möchte, sondern was er möchte. Und das hat meine Perspektive komplett geändert. Es geht nicht nur darum, dass wir Gott lieben, sondern je mehr wir ihn lieben, desto mehr möchten wir sehen, dass er das ausführt, was er gerne möchte. Und das ist sehr überzeugend für mich. Und es hat mir einen Sinn in meinem Christenleben gegeben. Und hat mir auch geholfen, viel, viel schneller zu wachsen. Denn ich wusste, wofür ich hier nachjage. Und das war sehr grundlegend wichtig für mein Christenleben. Es gibt etwas, was ich sehr genossen habe im zweiten Buch Mose, Kapitel 15. Und zwar Moses das Lied. Nachdem sie das Rote Meer überquert hatten, hatten sie das Lied gesungen. Ihr wisst ja, was mit den Israeliten passiert ist. Sie waren Sklaven in Ägyptenland und der Herr hat sie aus der Sklaverei gerettet. Sie sind durch das Rote Meer gegangen und die Ägypter wurden im Roten Meer begraben. Und die Israeliten waren so überrascht, das, was sie gesehen haben, und haben einfach Gott gelobt. Und das ist nicht nur eine Geschichte in der Bibel, sondern es ist ein Bild auf uns heute. Wir waren diejenigen, die Sklaven in Ägypten waren, das ein Symbol für die Welt ist. Wir denken vielleicht, wir waren frei, aber nein, wir waren Sklaven der Sünde, Sklaven der Welt, Sklaven Satans, die gemacht haben, was er möchte. Durch unseren Glauben an Jesus Christus wurden wir dort heraus gerettet. Und durch die Taufe haben wir die Armee Satans überwunden und jetzt können wir im guten Land weitergehen. Unser Christenleben ist genau so eine Reise, eine Wanderung, wie die Wanderung der Israeliten durch die Wüste, aus Ägypten durch die Wüste und später ins gute Land. Aber wo sind sie am Ende angekommen? Das ist die Frage. Wohin sind sie eigentlich gegangen? Und wir haben es in Hebräerbrief gelesen. Heute Morgen schon haben wir es gelesen im Hebräerbrief. Und zwar Kapitel 3, Hebräer 3, Vers 9. Dort heißt es, wo eure Väter mich versuchten und auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke 40 Jahre lang. Deshalb war ich über diese Generation zornig und sprach, immer irren sie mit dem Herzen und meine Wege haben sie nicht erkannt. So dass ich schwor in meinem Zorn, sie solle nicht in meine Ruhe hineinkommen. Und wegen dieses Ungehorsams fielen sie in der Wüste und konnten nicht eingehen in das verheißene Land. Aber das Lied dort in 2. Buch Mose Kapitel 15, wenn wir das lesen, Vers 13, 2. Mose 15, Vers 13. Also wir fangen doch schon Vers 11 an. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, Wunder vollbringend? Du strecktest deine Rechte aus, da verschlang sie die Erde. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlost hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Na, wohin? Zu der Wohnung deines Heiligtums. Gott hat nicht nur das Volk erlöst oder gerettet, um sie von Sklaverei zu retten und nicht mehr als Sklaven leiden müssen. Das war nicht der Punkt. Sondern er hat sie an einen bestimmten Ort gebracht. Und seine Absicht war es, sie zur Wohnung seines Heiligtums zu bringen. Und dann steht in Vers 17: Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Es war die Nation. Wir gehen nicht zu einer Reise ohne ein Ziel. Ich hoffe nicht, dass wir das machen. Du sagst, oh, ich gehe heute weg und weiß auch nicht, wohin. Das macht nur Abraham. Aber du bist nicht Abraham. Du weißt meistens, wohin du gehst. Ich zum Beispiel, ich gehe nach Fountain Valley. Das ist mein Ziel. Ich gehe nicht einfach aus dem Haus zum Flughafen und bleibe dort am Flughafen. Nein, ich möchte sicher sein, dass ich hier ankomme. Aber für Sie hier heißt es, hier wurde es sogar gesungen in diesem Lied, in Vers 17, du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf den Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr herrscht als König für immer und ewig. Wo kann es sonst sein, wenn nicht, es war der Berg Zion. Der Berg Zion, sein heiliger Berg, wo er wohnt und von wo aus er regiert. Da wollen wir auch sein. Das war genau wie die Israeliten auf ihrer Wanderung. Wir sind heute auf derselben Wanderung. Nur wir wollen heute ins Reich hineinkommen. Das ist unser Anliegen. Da wollen wir sein. Aber Hebräerbrief warnt uns und sagt uns, wenn wir auch ungehorsam werden und hartherzig wie die Israeliten werden, ebenso auch wir fallen und nicht ins Reich hineinkommen und werden die Belohnung verlieren. Das Ziel ist, in die Ruhe hineinzukommen. Und in Hebräisch hier heißt es hier, das hebräische Wort bedeutet hier ein Ort der Ruhe. Ein Ort der Ruhe. Und zur Zeit im Alten Bund war es der Berg Zion. Heute für uns geistlich ist es das himmlische Zion, das himmlische Jerusalem, das Reich Gottes, sein Ort, sein Ruheort. Dorthin möchten wir sein. Selbst im Buch Daniel wird dieses Ziel erwähnt. Daniel 2, wie das Königreich kommt. Wir haben schon über das Ende der Demokratie geredet und die Dinge, die jetzt kommen werden. Aber dieser Punkt hier war sehr hilfreich für mich, um zu sehen, was vor uns liegt. Das heißt hier in Kapitel 2, Vers 34, in diesem Traum von Nebukadnezar. heißt es, du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold miteinander zermalmt, und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen. Und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Wir müssen auf diesen Berg achten hier. Hier heißt es was? Der Stein, der das Bild zertrümmert und wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Und dann in Vers 44. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Ganz so, wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenreden losriss und das Eisen, das Kupfer, den Ton und das Silber und das Gold zermalmte, der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Das zeigt uns, dass dieser Berg, das Kind, das Reich Gottes, kommt und zermalmt alle Nationen und Königreiche dieser Erde. Und nicht nur wird er sie auslöschen, sondern die ganze Erde erfüllen. Und das möchte Gott haben. Das ist also keine Kleinigkeit. Es ist nicht, dass wir nur von der Sünde gerettet werden und damit war's. Und dann gehen wir irgendwann in den Himmel. Nein. Gott hat einen großen Plan. Er möchte die Erde übernehmen und er möchte sie mit uns übernehmen, mit uns, seinem Volk. Und das ist die Reise, auf der wir sind. Er möchte, dass wir teilhaftig werden und wir müssen zum Ziel kommen und treu sein und unseren Teil tun und es ergreifen. Und das hilft uns, wenn wir sehen, verstehen, was vor uns liegt. Wenn wir unser Herz hinein investieren in diese Welt, die vergeht und in die Reiche dieser Welt. Warum machst du das? Eines Tages wird alles zermalmt und wegkommen durch diesen Berg. Der wird kommen und die ganze Erde übernehmen. Das ist unsere Hoffnung. Manchmal lesen wir die Nachrichten und wir werden entmutigt. Traurig, was passiert zu dieser Welt? Es ist ein großes Durcheinander. Manche Leute gehen gerne protestieren, machen dies und das, aber wir warten auf das Kommen des Reiches, auf den König der Gerechtigkeit. Er wird alles errichten und wir wollen mit dabei sein. Und dieses Reich, der Berg ist ja einerseits. Was mich damals hier erzogen hat, war, dass es viel mehr gibt in meinem Christenleben, ist die Schönheit von Zion. Und das wird auch hier erwähnt in der Bibel. Und zwar im Psalm 50, Psalm 50, Vers 2. Aus Zion, der Schönheit, Vollendung, strahlte Gott hervor. Es gibt so viele wunderbare Dinge auf dieser Welt. Wir gehen gerne auf die Berge. Manche sagen, in Vancouver ist es so schön, viele Berge, viele. Und Ozean ist dort und so weiter. Rocky Mountains und viele schöne Dinge. Schon die Schöpfung siehst du Gottes Hand. Niemand kann etwas so Wunderbares schaffen. Und sogar in unserem Herzen gibt er uns die Wertschätzung für diese wunderbaren Dinge. Ich habe noch nie ein Tier gesehen, das diese Schönheit so genießen kann. Niemand kann so etwas schaffen. Aber kannst du dir vorstellen, diese Schönheit ist auch nur zeitlich. Sie wird auch irgendwann vergehen. Selbst der Herr hat gesagt, die Blume verwelkt. Das Gras wird abfallen, wird auch verdorren. Alle Dinge werden vergehen, aber Gottes Reich ist ewig und die Schönheit ist vollkommen. Das ist etwas, was man nicht erklären kann. Ich kann euch ein bisschen was erklären über die Blume und die Tiere und so weiter. Aber hier ist etwas Geistliches, das man nicht erklären kann. Du kannst es nicht wirklich erklären. Du kannst es nicht wirklich. Ich kann nicht jetzt hier ein Google-Bild aufrufen und es euch zeigen und sagen, hier ist es. Nein, das Reich kommt nicht so, dass man es sehen kann. Das haben wir schon gehört. Sondern du brauchst innere Augen dafür. Früher habe ich nie wirklich erlebt, dass ich etwas sehen kann, innerlich. Etwas Schönes sehen mit meinen inneren Augen. Und wenn du es siehst, dann du weißt, wenn du etwas gesehen hast, dadurch, dass du ergriffen bist dadurch. Niemand kann das erklären. Du kannst es nicht erklären, aber wenn du es siehst, dann wirst du wissen und dann willst du es haben. Und dann wirst du dein Leben dafür geben. Warum? Warum gibt es so viele Leute, die manchmal ein bisschen mit uns sich versammeln und dann irgendwann gehen sie wieder? Warum? Weil sie haben die Vision nicht. Sie haben die Schönheit, sie uns nicht gesehen. Wenn du es siehst, wirst du sagen, wow, das ist aber wirklich erstaunlich. Ich möchte mehr davon. Ich möchte mehr davon sehen. Das hat mich auch an Psalm 27 erinnert. David wurde hier von den Feinden angegriffen. Die Leute wollten sein Fleisch fressen und die Armeen haben ihn umringt. Was wollte er machen? In Vers 4 steht es, eines bitte ich. Er hat nicht so viel über die Feinde nachgedacht, über die Riesen nachgedacht. Er denkt nur über eine Sache nach. Eines bitte ich vom Herrn. Nicht, dass die Feinde zerstört werden, sondern das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang, die Schönheit des Herrn zu schauen, für den Tempel zu beten. Das ist wirklich wunderbar. Wir werden oft durch unsere Probleme und unseren Stress so niedergedrückt. Unser Geschäft drückt uns nieder. Wir nehmen nicht die Zeit, die Schönheit des Herrn zu schauen und zu beten in seinem und Zeit mit ihm verbringen und beten in seinem Tempel. Einerseits ist Zion das Königreich, das Reich Gottes, aber es ist auch gleichzeitig die Wohnung Gottes. Es ist wirklich besonders. Dort, wo er seinen Thron hat, dort wohnt er auch. Leute haben mir früher gesagt, als ich ihn über die Gemeinde mitgeteilt habe, sie haben gesagt, es ist doch egal, wo man sich trifft. Jesus sagte, wo zwei oder drei versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, es ist egal, wo wir hingehen, dort oder jenen Ort oder hier, das ist egal. Aber es gibt einen Unterschied zwischen, wo der Herr ist, entgegen dem, wo er wohnt. Ich wollte lieber dort sein, wo er wohnt, anstatt nur da, wo er ist, wo er seine Ruhe findet. Dort möchte ich sein. Ich möchte nicht irgendwo sein, sondern dort mit ihm, wo er wohnt, mit seinem Freund. Im Epheserbrief heißt es, wir sind Glieder des Haushaltes Gottes. Der Haushalt Gottes, seine Familie. Einerseits ist es das Reich, die Regierung und die Kraft und der Herr ist dort. Aber auf der anderen Seite ist es, wo wir mit dem Vater zusammen sind. Es ist sein Zuhause. Dort ist unser Zuhause. Wir sind dort zusammen. Es ist ein sehr, sehr besonderer Ort. Ein wunderbarer Ort. Im Psalm 133 spricht er. Psalm 133 habe ich wirklich geschätzt. Redet über die, wie gut und lieblich es ist, in Einheit zusammen, wenn Brüder in Einheit zusammen wohnen. Es ist wie das kostbare Öl auf dem Haupt Aarons. Das ist sein Bart, herabfließt, das zum Saum seiner Kleider herabfließt. Es ist wie der Tau, der vom Hermon auf die Berge Zions herabfällt. Denn dort hat der Herr den Segen befohlen, Leben ist in Ewigkeit. Zion ist sehr besonders. Nur dort findest du Einheit und Leben. Du findest Brüder, die in Einheit zusammen wohnen. Dort ist das Segen des Herrn, Leben bis in Ewigkeit. Das kannst du nicht in der Welt finden, nirgends. Und das ist auch dieses Anliegen heute Morgen, dass die Gemeinde, wir als die, als der Leib Christi sollen Christus darstellen, groß machen. Nirgends in der Welt findest du einen Ausdruck von Gottes Reich oder echter Einheit, nicht Einigkeit, weil wir halt vielleicht gleich beten oder die gleichen Lieder singen oder gehen zu denselben Konferenzen. Manche sind vielleicht gleich angezogen. Egal, was es ist. Es ist nicht die äußere Einigkeit, die uns einmacht, sondern es ist die Einheit des Geistes. Wir haben dasselbe Ziel. Wir lieben dasselbe, wir sehen dasselbe. Es ist nicht gezwungen. Wir versuchen es nicht, sondern es ist natürlich. Es kommt natürlicherweise heraus. Und daher haben wir hier den Segen des Herrn. In der Gemeinde findest du diesen Segen. Du findest den Segen sonst nirgends. Du findest nicht in der Religion, nicht in deiner Firma. Oder irgendwo sonst. Suche es irgendwo. Zum Beispiel Friede und Gerechtigkeit. Findest du es nirgends. So, die Gemeinde hat eine sehr, sehr besondere Verantwortung, die niemand sonst hat in dieser Welt. Die Vereinten Nationen versuchen, vereint zu sein. Alle Nationen vereint sein. Aber was ist es? Es ist eine verdorbene Einigkeit, die die Interessen der Reichen vertritt. Und die Gemeinde ist die Manifestation der Einheit, der Offenbarwerdung der Einheit, eine Nation unter Gott. Die Vereinigten Staaten ist die Nation unter Gott bei dem Namen nach, aber wir sind es in der Wirklichkeit. Wir müssen es zumindest sein. Und die USA, Kanada, etc. Wir wollen diejenigen sein, die eine Nation unter Gott sind. Auch im Psalm 132 spricht davon, wo der priesterliche Segen ist. Wir haben es schon gelesen in Vers 15. Ich will ihre Speise reichlich segnen und ihre Armen mit Brot sättigen. Amen. Ihre Priester will ich mit Rettung kleiden. Und ihre Heiligen sollen vor Freude laut jubeln. Und das ist etwas, was wirklich wichtig ist. Wo finden die Leute sonst dieses Brot? Echte Speise. Wir haben viele Menschen getroffen, zum Beispiel auf den Straßen oder in der Versammlung oder sonst irgendwie kontaktieren. Und viele von ihnen sind Christen und sie sind hungrig. Sie suchen Speise. Sie suchen was. Sie können es aber nicht finden dort, wo sie sich versammeln. Es fehlt ihnen was. Aber Zion sollte es nie vermissen. Wie kann es sein, wenn der Herr in Zion wohnt und hier steht, er wird die Armen mit Brot sättigen? Wie kann es sein, dass es an Brot fehlt? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das sollte nicht fehlen. So, wir müssen sehen, es braucht die wahre Speise, die unter uns da ist. Nicht nur die wahre, die richtige Lehre, sondern es muss Leben da sein, dass wir die Menschen ernähren können. Durch unsere Erfahrung und durch unser Wachstum in Christus, dass wir einander ernähren können. Das ist so essentiell wichtig. Und das ist etwas, was nirgends sonst gefunden wird. Weder in der Religion noch im Christentum. Sie haben sogar Rauchgeneratoren und so weiter. Viele Dinge, die eine Show machen. Aber wo ist die Speise? Sie haben zwar viele Sachen, aber wo ist die Speise? Wenn du jemanden triffst, der Hunger hat, jemanden, der Hunger hat nach dem Wort, hast du Speise, es ihnen zu geben? Können sie merken, können sie den Segen des Herrn spüren? Gibt es mehr und mehr Errettung? Und wirklich ein Offenbarwerden im Leben der Heiligen. Und das ist etwas, was ein Beweis ist, dass der Herr wirklich unter uns wohnt. Und Heiligkeit ebenso. In Hesekiel 47 spricht, wie vom Thron Gottes ein Strom des Wassers des Lebens fließt. Wo immer dieser Fluss hinkommt, wird es gesund und gibt Leben. Es gibt eine Heilung in der Gemeinde. Es gibt ein Leben in der Gemeinde. Es gibt einen Strom des Lebens. Wo immer er hingeht, heilt er. Wir treffen verschiedene Menschen. Selbst wir selbst gehen wir durch verschiedene Leiden. Und wir selber wissen, wir brauchen Heilung. Unsere jungen Leute brauchen es. Wenn sie in die Welt reingucken, dann ist irgendwas falsch. Sie müssen die Wirklichkeit bei uns finden, unter den Heiligen. Unsere Erfahrung, wie wir vom Herrn geheilt worden sind, was wir erlebt haben, den Herrn, seine Kraft, Errettung zu erleben, das können wir ihnen dann mitteilen. Und dann können Sie es sehen in unserem Leben. Was ist genau die Verantwortung der Gemeinde? Wir sprechen viel darüber, was der Herr tun wird, wenn er in Zukunft kommt. Aber heute in diesem Zeitalter haben wir eine Verantwortung. In diesem Zeitalter wird das Reich Gottes durch die Gemeinde offenbar. Jemand hat über Matthäus 16 geredet, als Petrus gesagt hat oder erkannt hat, dass er die Offenbarung hat, dass Jesus der Christus ist, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Christus heißt der gesalbte König. Er wusste, dass dieser Mensch, der nicht so attraktiv aussah äußerlich, der arm war, der in einer Krippe geboren wurde und in Nazareth aufgewachsen ist, er wusste, dass dieser Mann der König ist. Und sofort hat der Herr ihm offenbart: Ich werde meine Gemeinde bauen. Das bedeutet, der König und die Gemeinde, sein Reich, gehen zusammen. Und er hat auch gezeigt, dass es einen Kampf gibt. Die Pforten des Hades werden immer dagegen kämpfen. So in diesem Zeitalter zeigt die Gemeinde das Reich Gottes. Wir brauchen wirklich diese Manifestation. Es muss sichtbar sein. Es gibt verschiedene Orte, zum Beispiel Psalm 50 aus Zion, Aus Zion steht dort. So viele Stellen finden wir, wo es heißt aus Zion. Und auch Psalm 56, Errettung kommt aus Zion. So viele Dinge kommen aus Zion. Auch Psalm 110 redet davon, dass der Stab oder das Zepter aus Zion ausgestreckt. So viele Stellen reden davon, das ist aus Zion. Es ist nicht drinnen, nur es geht heraus. Es geht in die Welt hinein. Die Welt muss es sehen. Wir halten das nicht nur unter uns, sondern die Welt muss sehen, den Ausdruck sehen. Es muss herausscheinen aus der Gemeinde. Was sehen die Menschen, wenn sie uns treffen? Sehen sie die Gerechtigkeit Gottes? Sehen sie die Macht Gottes in unserem Leben? Sehen sie die Gerechtigkeit des Herrn unter uns? Sehen sie die Liebe des Herrn? Die Liebe des Herrn ist ein Ausdruck, dass es Leben gibt. Was hat Jesus gesagt? Dadurch würden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr was? Wenn ihr euch streitet, wenn ihr euch gegenseitig debattiert? Nein, sondern wenn ihr einander liebt, dann wird die Welt wissen. Nicht, dass wenn ihr die richtige Lehre habt oder dies und jenes erklären könnt, sondern wenn ihr einander liebt, dann werden sie wissen, dass ihr meine Jünger seid. Johannes 17 heißt es auch, diese vollkommene Einheit ist, dass die Welt erkennt, dass sie dich gesandt hat. Es gibt ein Zeugnis. Es muss einen Beweis geben. Wir sprechen auch darüber, dass Zion das Reich Gottes ist und Jesus der König. In Psalm 48 heißt es, oder müssen wir uns fragen, herrscht der Herr in der Gemeinde, nicht nur in unserem Privatleben, sondern auch in der Gemeinde. Ich gehe hier ein bisschen drüber. Gottes Reich wird eines Tages, wenn der Herr wiederkommt, wird der Herr es sichtbar aufrichten. Die ganze Welt würde sehen. Ja? Das Reich Gottes wird sichtbar sein und die ganze Erde erfüllen. Aber bis dann ist das Reich noch nicht physisch offenbar, sondern die Gemeinde ist die Manifestation des Reiches, bis sie ganz sichtbar wird. Und wir sollen das heute schon darstellen. Die Gemeinde ist nicht nur ein Ort, wo man freundliche Leute findet oder zum Gottesdienst geht. Nein, das ist nicht alles. Das ist zwar das, was die Religion macht, aber wir nicht. Wir repräsentieren das Reich Gottes. In diesen Tagen brauchen wir die Vollmacht Christi, dass wir von ihm abhängig sind. Und das ist das Problem von vielen Geschwistern, Brüdern und Schwestern. Menschen werden von anderen Menschen abhängig. Wir sagen vielleicht, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und ja, die Christen sagen das auch, ja. Ich meine, hier in der Gemeinde haben wir keinen Pastor. Wir glauben Jesus. Wir sagen das. Christus ist das Haupt. Sagen sie ja, wir auch. Aber trotzdem folgen sie Menschen nach. Menschen können sagen, was sie wollen. Heute können Leute sich identifizieren mit was immer sie wollen. Du kannst sagen, was sie wollen. Aber der wahre Beweis ist, tust du es auch? Praktizierst du es auch? Und die Abhängigkeit von Menschen ist, wenn du dich auf Menschen verlässt, dann nimmst du die Aufgabe dem Heiligen Geist weg, wie die Kinder Israel. Sie sagen, wir wollen einen anderen König. Wir sagen das vielleicht nicht so, aber wir wollen trotzdem Gott ersetzen durch andere Menschen. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Wir haben oft nicht gehört, die Stimme des Herrn zu hören und ihm zu gehorchen. So, der Berg Zion ist nicht nur ein Name, sondern es muss unsere Wirklichkeit sein. Es braucht eine Substanz, ein Wesen. Wir können uns zwar Berg Zion nennen oder die Gemeinde nennen, aber die Frage ist, wenn der Herr dort nicht mehr wohnt, dann was dann? Die Gemeinde braucht diesen Beweis, diese Wirklichkeit. Sie heißt die Stadt der Wahrheit. Es gibt Wirklichkeit und Substanz dort. Es sollte keinen Mangel geben an der Wirklichkeit. Manchmal fokussieren wir uns so auf unser individuelles Leben, auf unser eigenes Wachstum, und wir vergessen, was die Gemeinde wirklich bedeutet und was Gott haben möchte. Zion ist auch der Ort, an dem die Priester dienen. Du kannst nicht das eine ohne das andere haben. Du kannst den priesterlichen Dienst nicht dort tun, wo du willst, sondern Gott hat den Ort ausgesucht. Aber die Grundlage ist, der Herr muss dort wohnen. Das macht die Qualität Zions aus. Gott wohnt dort. Wenn Gott nicht da ist, können wir uns so oft Zion nennen, wie wir wollen. Wenn wir dem König nicht gehorchen. Es gibt keine Speise, es gibt kein Leben, es gibt Spaltung. Es gibt dein Weg und mein Weg. Das spielt überhaupt keine Rolle, wie wir uns nennen. Selbst wenn du dich die Gemeinde nennst, ist egal. Aber am Ende ist es Babylon. Wir müssen uns dessen bewusst sein, was der Zustand ist, nicht nur von uns persönlich, sondern von der Gemeinde. Unsere Verantwortung ist auch für die Gemeinde. Zion ist nicht nur der Ort seiner Wohnung, sondern wo alle Leute, alle vom Volk Gottes hinaufzogen. Hebräer 12 zeigt uns, sie ist eine Festversammlung. Sie ist nicht ein Ort, wo du alleine isst und trinkst. Es ist eine Festversammlung. So, dieses Zusammensein, die Einigkeit, die Einheit ist sehr wichtig für Gott. Nicht nur ich alleine, sondern das Reich, die Nation Gottes, das Volk Gottes ist sehr wichtig. Das müssen wir vor den Herrn bringen. Das ist unsere Verantwortung in diesem Zeitalter. Amen.